Rampe
reicht.
Ein visueller Podcast über.
Wir sprechen heute über ein Thema, das ziemlich kompliziert ist. Und zwar sprechen wir über das Einsperren, Wegsperren, Freedom, Unfreedom, frei sein, nicht frei sein. Und das aus behinderten Perspektiven, aus schwarzen Perspektiven, aber vor allem zwischen all dem, und werden uns auf ein Lied beziehen, was viele Gedanken dazu angestoßen hat. Und das heißt Weck mich auf von Samy Deluxe.
Wegen Urheberrechte können wir das Lied hier nicht abspielen. Einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung.
Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, also das Thema so Inhaftierung, Incarceration, wie kommt das vor in Kontexten? Wo bist du dem Thema zum ersten Mal begegnet, aus einer kritischen Perspektive? Vielleicht ist das die einleitende Frage, wenn man so zurückblickt.
Na, zurückblickt ist natürlich aus so linken Kontexten einfach dieses Knastsystem abbauen und genau, Knäste weg und so. Aber dieses, wie sich das dann, das Weiterdenken von dem, hat sich ja dann mir vor allem durch mich mit ME auseinanderzusetzen, geformt, was ich ja schon oft empfohlen habe, die ME-Doku.
Unrest.
Da werden ja auch ein paar Menschen in Großbritannien interviewt. Das ist jetzt schon mehrere Jahre her, aber ich finde das weiterhin relevant. Ich weiß jetzt nicht, was der Stand gerade ist, aber da ging es vor allem um einen Fall von einer jungen Person, die in der Psychiatrie eingesperrt wurde, weil die Ärzte dann nicht geglaubt haben, dass ME eine tatsächliche Krankheit ist, sondern waren so, die Person ist ja völlig verrückt, und der Person ging es halt am besten, einfach zu Hause zu sein. Mhm. Und das wurde dann verboten und den Eltern wurde irgendwie das Sorgerecht entzogen und alles drum und dran und wurde halt wirklich eingesperrt. Und ich sehe da halt nicht keinen großen Unterschied. Es sind halt verschiedene Gründe, warum Menschen eingesperrt werden. Aber halt auch dieses, genau das, und dann eben, wenn man weiterdenkt, mit Behinderung und so, also dass behinderte Menschen in verschiedenen Zeiten und Epochen und aber auch heute weggesperrt werden in verschiedenen Institutionen oder Heimen oder halt auch zu Hause.
Ja. Ja, voll. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich relevant finde. Ich musste gerade an was denken, worüber. Ich sag mal so, wir sind ja beide gerade in keiner Form eingesperrt.
Mhm.
Wir haben in einem gesellschaftlichen Sinne, ja, leben wir nicht in Freiheit, aber auch nicht in Unfreedom, würde man jetzt sagen, also nicht in Unfreiheit.
Ja, genau.
Genau. Und irgendwie mag ich das wohl, dass es halt Freiheit gibt und Unfreiheit und eingesperrt sein, also drei Ebenen. Und ich würde sagen, wir sind zwar in Unfreedom, aber wir sind nicht incarcerated.
Ja.
Genau. Und trotzdem ist das ja ein Thema, was immer wieder auch vorkommt. Also ich glaube, mein Problem mit vielen Texten aus so akademischer Perspektive ist, dass das ganz oft, vor allem im deutschen Kontext, von Leuten kommt, die nie Knast erlebt haben oder das nicht in Familien vorkommt oder nie gedroht hat.
Ja.
Deswegen fand ich das, glaube ich, erstmals Positionierung wichtig zu sagen und quasi so viel oder wenig, wie wir teilen mögen, aber so, inwiefern kam Einsperren in unserem Leben als Thema vor? Magst du anfangen oder soll ich?
Ich kann gerne anfangen. Also familiären Umfeld halt nicht. Ich habe halt aber schon mehrere Großeltern und vor allem Großonkel, die halt in Gulags waren.
Magst du kurz erzählen, was Gulags sind?
Gulags waren in der UdSSR, also in der Sowjetunion, Arbeitsgefängnisse in Sibirien, wo halt Leute Zwangsarbeit gemacht haben und eingesperrt waren für Jahre und Jahrzehnte. Und da habe ich halt familiär bedingt Menschen, die halt da eingesperrt waren und dann irgendwann nach 20 Jahren irgendwann rauskamen. Oder halt auch nicht. Also da gibt es halt Geschichten, die immer wieder erzählt werden von Großonkeln, denen das passiert ist.
Mhm.
Genau, was halt damit zu tun hat, wo ich herkomme, also geografisch gesehen.
Ja.
Ja. Und bei dir?
Ich mag noch kurz was bei dir nachfragen.
Ja.
Du hast ja sehr viel Armut erfahren in den letzten Jahren vor allem.
Mhm.
Was ja auch zusammenhängt mit Behinderung. Und da wurde das ja auch einmal angedroht quasi.
Genau, also ja, stimmt.
Also das kurz, also nur wenn du magst, aber ich fand das irgendwie relevant dafür, wie schnell das Thema werden kann.
Ja, ich hatte ja eine Phase, wo ich, naja, nicht unbedingt weniger Geld hatte als jetzt. Also genau, das geht jetzt schon länger. Ich habe ich ja schon oft erzählt, ich lebe von Sozialhilfe. Und ich hatte vor mehreren Jahren eine Phase, wo mich das sehr wütend gemacht habe und ich dann oft in so Supermärkten was geklaut habe. Und da wurde ich mehrere Male erwischt.
Ja.
Und da drohte halt auch. Also jetzt nicht direkt, aber das war schon so, wenn das jetzt nochmal passiert, dann könnte.
Ja, das war, wenn du das Geld nicht bezahlst, musst du Ersatzhaftstrafe
leisten. Ja, genau.
Genau, und als wir im Wald waren, war das ja genau das Thema. Also in Tegel sitzen total viele Leute halt eben für diese verfluchten Ersatzhaftstrafen.
Mhm.
Und ja, Ersatzhaft ist halt irgendwie nicht Knast, aber irgendwie halt schon. Und das ist quasi, wenn du was machst, was irgendwie als nicht lawful gesehen wird, die nicht leisten kannst. Also wenn du dir kein Brot leisten kannst und das klaust,
ja,
kannst du dir wahrscheinlich auch nicht 400 Euro...
Nee, genau, die Strafe.
Strafe leisten, so.
Ja.
Weil dann hättest du das Brot nicht geklaut, genau. Und dann musst du das quasi absitzen im Knast.
Ja.
Das sind manchmal Tage, manchmal Wochen.
Ja, das ist ja trotzdem dann Knast.
Es ist halt trotzdem dann in einem Knast. Das ist derselbe Ort, wo auch Leute sind, die lange im Knast sind. Ja, also,
genau.
Vielleicht steht auf dem Papier was anderes, aber genau. Und das finde ich irgendwie so beschreibend, weil dir hätte ja Knast damals nicht geholfen. Du brauchtest mehr Ressourcen, mehr Umgang lernen mit Geld.
Genau, Hilfe.
Traumatherapie.
Ja.
Dinge, die der Knast allesamt.
Nee, genau, das ist eben ein gutes Beispiel dafür. Also es wird ja nicht, Knast ist keine Rehabilitation oder wenn wir auch von dem Wort Rehabilitation, das wir auch nicht so mögen, weg wollen. Also das gibt ja keinen sozialen Support in irgendeiner Art und Weise.
Ja.
Man macht halt solche Probleme wie Armut oder ausgegrenzt sein und so weiter einfach schlimmer.
Ja, es kriminalisiert Armut. Ja. Genau, also in meiner Familie kommt Knast, glaube ich, so vor wie in vielen, vielen schwarzen Familien. Also dieses ständig drohende, das darf uns niemals passieren, weil da drinnen sterben wir. Und gleichzeitig halt so dieses Gefühl von, es muss alles selber geregelt werden, der Staat regelt nichts.
Mhm.
Also wenn man mit irgendeinem Stress hat, muss man das selber regeln auf irgendwie eine criminal Art. Weil der Staat wird nicht für meine Rechte eintreten gegenüber der Person. Und genau, also seitdem ich Kleinkind bin, habe ich halt Angst, dass mein Papa in den Knast kommt in Deutschland. So. Das ist so eine total bestimmende Angst von dem auch, wie ich ihn dann auch zurechtweise und auch sehr scharf zurechtweise. Immer mit diesem Ding so, du kannst dir das nicht leisten, du kannst hier nicht in den Knast kommen. So.
Ja, und die Gefahr bei deinem Papa ist ja eben auch Armut und auch...
Also Neurodivergenz.
Neurodivergenz hat die Kombination davon, also schwarze, neurodivergente Menschen, vor allem Männer, sind ja wirklich eine der gefährdetsten Gruppen, was halt Knast und Polizeigewalt angeht.
Und es ist halt irgendwie das Gleiche. Also ob, ob du jetzt, genau. Und ich glaube halt, es ist nicht das Gleiche im Sinne von, jede einzelne Sache ist das Gleiche.
Mhm.
Aber ob nun Fürsorge das ist, was dir getan wird, oder wegsperren, es ist so ein bisschen... Ich glaube, so jetzt haben wir quasi über so Knast gesprochen.
Mhm.
Ich glaube, die nächste Ebene wären jetzt zu sprechen über Unfreedom.
Wie würden wir das auf Deutsch irgendwie übersetzen? Das ist halt schwierig.
Unfreiheit, ne? Nicht Freiheit.
Ja.
Genau, und was damit beschrieben wird in den Black Studies, ist halt wie so ein Zwischenraum.
Mhm.
Also du bist weder versklavt, noch bist du vollwertiger so Citizen, Bürger,
mhm.
sondern du lebst in so einem constant state of unfreedom, also mhm. einem konstanten Zustand. Und dir wird die ganze Zeit versprochen, wenn du dich genug anstrengst, kannst du das haben, was die freien Leute haben.
Mhm.
Und gleichzeitig ist so eine ständig wabernde Realität und Drohung davon, du bist aber nur so weit weg davon, versklavt zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass das connected für mich sehr dort schwarz sein und Behinderung. Weil letztendlich mit dieser Drogen von so Einsperren in Psychiatrie und mhm. Oder auch einfach lange Krankenhausaufenthalte.
Heime
und so weiter und so fort. Das ist ein constant state of unfreedom.
Total, also das passiert ja auch schnell, wenn, wie jetzt der vergangene Gesundheitsminister irgendwann, also Spahn auch der Meinung war, irgendwie Assistenzleistungen dürfen nicht mehr zu Hause ja. gemacht werden. Leute sollen in Pflegeheime.
Genau.
Also das ist ja halt genau, ja.
Ja, ich glaube, so ein Zustand von Unfreedom, finde ich, erlebt Mensch halt in Deutschland, sobald du suizidal bist.
Mhm.
Weil es da tatsächlich verpflichtend ist, dich dann für 3 Tage einzusperren.
Mhm.
Und ich glaube, das verhindert schon, dass Leute sich Hilfe holen. Und es verhindert vor allem so Nuancen.
Ja, voll, weil du kannst ja auch nicht irgendwie in irgendeinem Kontext sagen, ich bin jetzt suizidal. Nee. Also in den meisten
Kontexten. In keinem Hilfskontext.
Ja, nee, genau.
Das geht halt nicht. Und ich finde das halt so beschreibend, dafür, wie schnell dann auch Polizeigewalt im eigenen Haushalt passieren kann. So.
Ja.
Dass irgendwie eine Person Ausraster hat, dass irgendwie einmal beim falschen Hilfetelefon sagt und dann auf einmal stehen die Bullen vor deiner Tür.
Das ist halt auch das Absurde, dass das, wenn, also es ist ja einfach eine Mental Health oder Crisis, ja. sage ich mal, dass Menschen gerade eine Krise hat und die ersten Behörden, die darauf reagieren, ist die Polizei.
Ja.
Also die haben ja einfach nicht die, das ist ja wirklich nicht die Gruppe, die Kompetenzen dafür hat.
Nee, es ist ja wirklich wortwörtlich, so steht das ja auch drin. Das ist halt das gewaltausübende Organ des Staates. Das ist jetzt nicht mehr irgendwie left radical Mindset, sondern es ist einfach das, was du das genannt hast. Das ist die gewaltausübende Instanz des Staates. Und ich verstehe nicht, warum die dann die ersten. Also ich verstehe eh nicht, warum es die gibt. So, das ist schon klar. Aber
dass das die ersten sind, die da eintreffen und. Das ist ja keine Hilfeleistung. Das macht ja eigentlich eine Krise.
Jemanden, der sich umbringt, noch jemanden hinzuschicken, der eine Waffe hat, ist so ein bisschen.
Ja, wieder Logik. Also
die ungünstigste Reaktion, die es geben kann. Wir lesen es nicht vor, weil wir tun das guten Text nicht an. Nee. Aber genau, also jetzt ist die Chance, mal kurz reinzuhören in Weck mich auf von Sammy Deluxe und einfach, genau, also für uns wurde, also nicht von für mich, aber so im Sinne von uns, also für dich und mich gemeinsam, kam mir diese Musik so sehr, sehr stark in unser Leben. Es war so sehr raumeinnehmend und wir haben das irgendwie ganz doll gefühlt, das unplugged. Und
ja, wir hatten so eine, ja, das war wieder so eine, wie heißt das, Umbruchsituation, in der wir waren. Da hat was aufgehört und das Neues hat angefangen und das oft begleitet uns individuell, aber oder auch uns zusammen dann irgendeine Musik oder irgendein Album und da hatten wir gerade das Sammy Deluxe Unplugged Album hoch und runter gehört.
Genau, und irgendwie, das hat uns so gar nicht mehr losgelassen. Und das war, ich glaube, so ein Moment, wo wir uns krass Freiheit erkämpft haben, ohne zu wissen, was danach kommt.
Ja, genau.
Wir leben in einem Land, in dem mehr Schranken stehen, als es Wege gibt, mehr Mauern als Brücken. Die Stimmung ist negativ und die alten Fragen, warum rauche ich täglich Weed? Warum sind ich und meine ganze Generation so depressiv? Wir sind jeden Tag umgeben von lebenden Toten, umgeben von Schildern, die uns sagen, betreten, verboten, umgeben von Skinheads, die Türken und Afrikaner das Leben nehmen, während Bullen daneben stehen, um Probleme aus dem Weg zu gehen. Wenn ich jetzt so zurückgucke, irgendwie, wie Sammy die Welt beschreibt, unter anderem zum Beispiel eben den Weg mich auf, ist halt eine Welt irgendwie voller Mauern und eine Welt, wo irgendwie keine Zugänge sind und wo du irgendwie verrückt gemacht wirst und verrückt sein dir zugeschrieben wird. Und ich würde Sammy jetzt nicht als Disability Rights Activist bezeichnen.
Nö, also auch in manchen Texten, auch in diesem, finde ich, gibt es auch ableistische. Ja. Aber es ist halt
Genau.
Es ist nicht ein Sami-Problem, es ist ein
Gesellschaftsproblem, genau. Aber ich finde es halt so krass, wie sehr er das hinkriegt, so Perspektiven zu beschreiben.
Ja.
Weniger aus so einem, dieses Identität A, deswegen fühle ich B, sondern eher so fühlt sich das Land an. Also ich finde es halt so geil in dem Song und auch sonst, dass er halt eher die Struktur beschreibt.
Ja, voll, voll. Das
also diese Struktur macht, dass du dich unfrei fühlst.
Mhm.
So, und das kann irgendwie dich als benannte Person betreffen, als schwarze Person betreffen, also so.
Ja.
Und ich muss sagen, das ist was, weswegen für mich manchmal schwarze Freiheitskämpfe einfach so ein bisschen, ich sag mal, elaborierter sind, wie weiße Freiheitskämpfe, weil diese Strukturlinse halt immer hilft zu sagen, es wird mehrere Gruppen betreffen.
Mhm.
Weil die Struktur ist ja schon so gemacht zum Unterdrücken.
Genau.
Ist schon gemacht für so Unfreedom und Freisein.
All den ganzen Hackfressen, die mich jeden Tag stressen. Es sind die gleichen Leute an der Spitze, die sich satt essen und Minderheiten werden zu Mehrheiten trotzdem vergessen. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Mann versucht uns ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben.
Ja, da gibt es so einen Satz drin, dieses und Minderheiten werden zu Mehrheiten und trotzdem vergessen. Und da, I don't fucking know. That line is like fucking moving me, weil ja, so, ne? Behinderung ist halt keine Minderheit. Es ist halt eine Mehrheit. Und in der Pandemie spätestens da, also auf einmal haben wir alle gemerkt, wie vulnerabel unsere Körper sind.
Ja, und so. Viele sind noch dadurch auch behindert geworden.
Genau.
Und, ja.
Und trotzdem vergessen. So. Also das vergessen. Wird trotzdem ja. vergessen. Ich finde, das sind ja auch so wenige und es ist ja auch neu und das kann man ja auch gar nicht wissen. Das sind alles so Argumente, so, nee, es ist halt völlig egal. Wir müssen nicht die meisten werden, nicht die lautesten werden, nicht die meiste Repräsentation erfahren. Mhm. All das sind so vorgeschobene Ziele.
Ja.
Wir müssen endlich Behinderung gut darstellen. Wir müssen endlich, ja, wir sehen ja, was dann mit Transmenschen passiert, wenn wir das als einzige Politik
fahren. Genau.
Wir sehen ja, was das mit Latinas macht, wenn wir das als einzige Politik fahren. Fucking on the Heights, sorry. Also so, es. Ja, ich habe das Gefühl, all diese Zugänge sind immer darauf versessen, so den Easy Fix zu finden, der einfach ist.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und am Ende von This Bitch Caught My Back gibt es diese fantastische Rede von Pep Parker, wo sie irgendwie sagt, the revolution will be dirty, ugly and chaotic oder so. Keine Ahnung, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es so nice, weil sie alles so roastet und sie ist so richtig so, ihr denkt irgendwie, ihr macht dann so einen kleinen Fix und ladet irgendwie eine Person ein, aber der Staat ist noch immer irgendwie nationalistisch aufgeladen und unterdrückerisch und sie ist einfach so, ihr habt ja nichts geändert.
Genau.
Ihr habt irgendwie ein bisschen so neuen Lack drauf getan, so eine Blume rangesteckt und seid so, so ja, es hat halt noch immer, also woher kommt denn das Kapital im Staat? So, ne? Also wie wird das denn erwirtschaftet? Und ich glaube, dieses Unfreedom eben nicht als Versehen zu sehen, sondern als strukturerhaltend, ist für mich in dieser Knastfrage einfach total wichtig. Und ich glaube, das wird dann so spannend, weil man sich halt fragen kann, okay, aber was bringen Knäste? Also was bringt Knäste-Kapitalismus?
Ja, überraschend viel.
Erzähl mal.
Ja, also da finde ich halt auch wieder den Vergleich so extrem spannend. Einfach diese, da geht es ja halt um, ja, ich würde schon sagen, irgendwie Zwangsarbeit oder unfreie Arbeit,
ja.
Was ja in Knästen ganz viel passiert, dass da die Menschen, die da drin sind, halt arbeiten und dass diese Produkte oder was die Ergebnisse davon dann halt kapitalistisch verwertet werden, was ja halt mehr oder weniger das Gleiche ist, was in Werkstätten passiert.
Voll, genau.
Weil,
it's the same.
Ja, halt auch eher so nicht bezahlt oder nur ganz, ganz, ganz wenig bezahlen.
Es ermöglicht nie mehr, wie das eigene Leben gerade zu refinanzieren. Und deswegen ist das unfrei.
Ja,
weil frei wäre es, so viel Geld zu erwirtschaften, dass du damit selber irgendwas anfangen kannst.
Ja.
Das kannst du aber mit 106 Euro oder was das ist nicht machen. So, genau. Vor allem, wenn du noch das Essen in der beschissenen Cafeteria bezahlen musst.
Genau.
Und ich glaube, was auch dazu kommt, ist es halt, wenn dieses ständige Drohungsszenario für alle da ist, dann benehmen sich ArbeiterInnen halt auch so, dass sie keine Rechte einfordern.
Mhm.
Weil Mensch will ja frei bleiben.
Genau.
Das heißt, Arbeiterinnenrechte werden generell nicht eingefordert. Das heißt, die ganze Bevölkerung kann besser ausgebeutet werden.
Ja.
Weil klar ist, wenn du dich irgendwie daneben benimmst, also wenn du arm wirst, dann musst du klauen gehen. Wenn du klauen gehst, bist du eingesperrt.
Ja.
Wenn du eingesperrt wirst, musst du den gleichen Job machen wie vorher, aber du kriegst weniger Geld dafür. Also das ist so kein Entkommen. Genau. Und wenn wir dann über Behinderung sprechen, ich glaube, da ist es wirklich so dieses, also dieses Wegsperren auch in den Ugly Laws war ja zum Beispiel auch zu Hause. Da wurden die Leute ja zu Hause weggesperrt, nicht in Einrichtungen. Und wenn wir jetzt über die Veränderung vom Gefängnissystem in den USA sprechen, da sollen ja Leute auch zu Hause weggesperrt werden.
Genau.
Aber trotzdem werden sie dann nicht als aktives Mitglied der Community gesehen und können sich keine Zukunft erträumen.
Genau, so. Genau.
Und ja, I don't know, ich muss gerade irgendwie an Amiri Baraka denken, der irgendwie gesagt hat, let the world be a black poem, so lass die Welt ein schwarzes Gedicht werden, und wo er irgendwie so die Dreckigkeit und ja, Komplexheit von Leben beschreibt und irgendwie sagt so, ja, Leben ist halt irgendwie, die Polizei jagt dich und schießt auf dich, was machst du, rennst du weg oder gehst du zum Kopf und sagst, hey, sorry, dass ich, also so, ne?
Ja, ja.
Und irgendwie beschreibt, dass dieses Gedicht, das schwarze Gedicht quasi flieht vor der strukturellen Unterdrückung. Und dann halt sagt, wie willst du in diesem Zustand dir nicht nur Unfreedom erträumen, sondern tatsächliche Freiheit. Das geht halt gar nicht, weil du ständig unter 15.000 Angstszenarien Alltag navigierst. Ja. So, genau. Und ich glaube, das ist das, was deswegen auch Knäste so von uns ferngehalten werden. Also wortwörtlich.
Genau, das soll nicht sichtbar sein. Das soll nicht irgendwie Teil des Stadtbildes zum Beispiel sein oder irgendwas, wo
Heilung passiert oder
Nee,
es geht darum zu sagen, das ist so ein waberndes, du weißt, es gibt es.
Mhm.
Sei nicht zu queer, sei nicht zu verrückt, sei nicht zu behindert, sei nicht zu schwarz, sei nicht zu widerständig, sei nicht zu, ne?
Mhm.
So, weil es kann dir dann passieren, auf dem einen oder anderen Weg, aber es kann dir passieren.
Genau.
Und es ist so dieses, wenn du diesen krassen Kontrast hast, also dann, also wenn du wirklich eine Form von Slavery hast oder Incarceration, dann findest du dich ab, damit das an Freedom das Beste ist, was für dich drin ist.
Mhm. Ja, weil es ja trotzdem diese, ja, diese Art von Unfreiheit, diese schwebende oder so drohende Unfreiheit, ist ja trotzdem besser als weggesperrt sein.
Genau.
Ja.
Und deswegen, ja, ich glaube, das ist so das, wo ich gerade so ein bisschen stehe, dieses Holy Shit. Es verhindert wirklich Träumen.
Ja.
Wenn wir uns nichts erträumen, dann ja.
Ja, und einfach auch diese, genau, einfach dieses für dann halt auch marginalisierte und vor allem arme Leute, die von Behörden abhängig sind, das ist ja einfach auch noch eine weitere Art von krasser Unfreiheit, weil da wird dir so viel irgendwie in die Grätschen so viel rein in das Leben und entscheiden über Sachen, dass du eigentlich gar keine eigenen Entscheidungen treffen darfst, weil das ja dann gegen irgendwelche Bestimmungen oder Quoten irgendwie ist. Und
voll.
Ja.
Ja, muss ich wieder am Leck mich aufdenken, so dieses keine Ziele, nur Träume haben.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, wir reden ganz viel über Träume und ganz wenig über Ziele.
Mhm.
Wenn wir sagen, Träume, ja, ich träume in eine Welt.
Genau,
der Behinderte genauso behandelt werden wie Nichtbehinderte. Das klingt irgendwie super gut. Und dann werde ich damit auf ein Panel eingeladen und sind alle so, yay.
Mhm.
Das klingt ja, da kann ja keiner was gegen haben.
Nee, genau.
Und dann sagen,
ich bin für mehr.
Aber ich bin für mehr
Unterdrückung.
Ja, genau. Aber wenn ich sage, mein Ziel ist, dass nichtbehinderte Menschen finanziell benachteiligt werden, damit behinderte Menschen tatsächlich einen Zugang zur Gesellschaft kriegen, und das sind meine 5 Schritte, um zu diesem politischen Ziel zu kommen.
Das kommt nicht gut an.
Uff, people will dislike that.
Ja.
Ja, vielleicht ist das wirklich das, was ich mir so wünsche in Bezug auf das Thema Unfreedom. Dass wir uns mehr trauen, Ziele zu haben und nicht nur Träume. Also es ist schön, von einer Welt ohne Knäste zu träumen.
Mhm.
Aber
was wären die Schritte, um tatsächlich dahin zu kommen?
Ja, was sind unsere Ziele?
Ja.
Und dann, genau, dann kommen wir halt wirklich zur Community-Verantwortung tatsächlich.
Ja.
Weil trotzdem gibt es Momente, wo Menschen nicht im selben Zirkel wie andere Menschen leben sollten oder Menschen ganz akut Hilfe brauchen in einer Form, die vielleicht Unfreedom erstmal mit einschließt.
Mhm.
Und ja, aber fast immer ist die Antwort halt, bis jetzt haben wir das Problem ja auch nicht gelöst gekriegt mit Knästen.
Das stimmt.
Das gibt uns ja auch keine Form von Sicherheit. Deswegen wäre da die Frage, was ist das Ziel? Also wollen wir eine Idee von weißem Frau sein, das weiße Frau sein, was in einer kompletten Sicherheit lebt und alle anderen leben deswegen in kompletter Bedrohung und Unsicherheit? Weil das ist ja das, woher dieses Knastsystem kommt.
Ja.
Oder wollen wir tatsächlich darauf hinarbeiten, dass in ein paar Generationen ein höheres Maß an Sicherheit da ist? Für alle.
Ja, und dann halt für alle. Und das heißt dann halt auch Privilegienverlust für gewisse.
Gewisse Menschen, ja.
Menschen und Gruppen.
Voll, 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 voll. Und das ist vielleicht der Unterschied zwischen Ziele und Träume. Irgendwie fühle ich die Line total.
Ja.
Ich glaube, einen Traum kannst du halt jedem verkaufen. Aber ein Ziel schließt halt negative Effekte mit ein.
Ja, voll. Ein Traum ist ja halt auch eher so Utopie.
Ja.
Und wir kommen einfach dahin, um ohne irgendwelche Arbeit dafür zu leisten.
Oder ändern zu müssen, ne? Oder auch zu verstehen, dass vielleicht irgendwas dann erstmal unangenehm ist.
Ja, das ist halt auch wieder dieses Veränderung.
Ich finde das so witzig. Zum Beispiel, es gibt ja das Frankfurter Urteil aus der Krüppelbewegung.
Ja.
Also, es ist nicht aus der Krüppel, ist aus der ableistischen.
Ist der ableistischen
gedacht. Die haben nicht das Urteil gefällt.
Ja, das geht sehr Hand in Hand mit den Ugly Laws. Das war in den 80ern. Da ging es um eine nicht behinderte weiße Frau, die Urlaub gemacht hat und in einem Hotel. Und dann waren da gleichzeitig mehrere Behinderte oder mehrere Krüppels, die da Urlaub gemacht haben. Und das hat die Frau so gestört, dass sie dann geklagt hat, dass ihr ja der Urlaub versaut wurde durch den Anblick von, das war ja dann so unschön, dieser Anblick von diesen krüppeligen Körpern, die da irgendwie
mit dem Frühstück
gefrühstückt haben. Um Gottes Willen, auch Urlaub gemacht haben. Und da gab es dann ein Prozess in Frankfurt am Main und da wurde dieser Frau halt stattgegeben und die hat dann irgendwie Schmerzensgeld erhalten. Ja,
und das Urteil war halt auch irgendwie so, ja, natürlich dürfen alle Urlaub machen, aber man hat im Urlaub doch wenigstens Anspruch ohne diesen Anblick.
Ja, das ist ja auch so, schon so anstrengend im alltäglichen Leben, als ob wir irgendwie...
Weil wir auch so ein krasser Teil vom alltäglichen Leben sind. Also,
ist ja schon anstrengend genug, diese...
Ja, aus den anderen Behinderten, die bei ihr arbeiten, zu sehen.
Genau.
Im
Urlaub.
Sogar im Urlaub, genau. Und ich finde das halt so krass, weil wenn wir darauf quasi mit Traum reagieren würden, würden wir sagen, ja, und das ist, ich finde, das zeigt auch immer, dass das wirklich so eine fast libertäre Haltung ist, dieses Träume. So, ja, es wäre schon schön, wenn Menschen das verstehen würden, oder? Dann wird es auch oft so ableistisch in den Gegenargumenten, ja, wenn die nicht so dumm wären und sowas sagen würden, oder? Ja, manche Menschen haben halt keine, also, weißt du, das ist alles so, ja, okay, aber es ist halt Traum. Die Wahrheit ist gesellschaftliche Unterdrückung.
Ja.
Und mein Ziel wäre, dass jemand so eine Klage einreicht und das Gericht sagt,
was denn das?
Was ist bei dir geschehen?
Ja, genau, das wird nicht mal verhandelt.
Also ich würde nicht mal bearbeiten, was ist denn hier los? Genau. Es gibt irgendwie eine UN-Menschenrechtskonvention, hier ist eine Kopie.
Tschüss mit Ö.
Dürfen da keinen Urlaub mehr machen.
Ja, genau, die dürfen keinen Urlaub mehr da machen.
Genau, also so, ne? Und das wäre aber halt ein Ziel zu sagen, wie kann irgendwie Rechtsschutz ermöglicht werden?
Ja.
In so einem Moment, dass selbst wenn die dann quasi, also ich stelle mir jetzt diese Szenerie im Hotel vor, ne? Und dann springt sie irgendwie auf und sagt, ich werde euch verklagen, weil ihr frühstückt. Die sitzen mit dem Marmeladenbutter und so. Es ist morgens, ich habe noch keinen Kaffee gehabt, da aufzureden. Dass in dem Moment quasi schon diese Äußerung verhandelt werden kann. Das wäre halt ein Ziel.
Ja.
Und dann könnte man sagen, okay, wie kommen wir da rechtlich hin? Okay, und wen müssen, also so, das fehlt mir, glaube ich, oft bei diesem Aspekt. Und das ist vielleicht die Art, wie wir im Deutschen drüber sprechen. Weil, ich sage jetzt nicht. In der nächsten Folge sprechen wir über CareWebs und über Dreaming Disability Justice. Aber ich habe das Gefühl, Lea Lakshmi hat da einen viel cooleren Zugang zu gefunden. Was dieses Dreaming.
Genau, Träumen über. Ja, genau, Hilfekonstellationen und. Ja.
Genau. Aber ja, vielleicht belassen wir es dabei für diese Folge. Many food for thought.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich kein Thema, was so einmal umrundet und abgeschlossen werden kann, sondern das ist jetzt einfach nur ein kurzer
Einstieg.
Ja, genau.
In die Gedankenwelt. Genau, wir packen euch eine Literaturliste rein.
Wie immer.
Wie immer. Ganz viele Bücher, die ganz toll sind. Und genau, das war unsere Videopodcast-Folge.
Genau, ich weiß jetzt nicht, ob wir noch sagen, wo wir zu finden sind und solche Sachen.
Aber ja, rampereicht.de, bei Insta auch als @rampereicht.
Genau, und dann in euren Podcast-Feeds.
Genau, ihr findet mich unter @schwarzrund.
Und mich unter @simo_tier.
Hey, ab sofort ist mein Gedichtband verfügbar. Ihr könnt ihn euch vorbestellen unter auserklärt.de. Er wird erscheinen in der Edition Assemblage. Er umfasst Gedichte, Essays und unter anderem auch ein Manifest gegen die Erklärung, den Erklärungswut und überhaupt den Erklärungszwang. Checkt aus auf auserklärt.de, wie ihr den Gedichtband vorbestellen könnt.